Ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen zu unserer öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklung. Das alles unter Bundestagsdrucksache 20-130-91. Und ich begrüße recht herzlich alle, die uns zugeschaltet sind, aber vor allen Dingen natürlich auch hier im Saal. Als allererstes von der Bundesregierung unsere parlamentarische Staatssekretärin Frau Kaiser. Aber ganz herzlich begrüßen möchte ich auch die Damen und Herren Sachverständigen, die unserer Einladung gefolgt sind. Ich würde Sie ganz kurz in alphabetischer Reihenfolge aufrufen. Wir haben heute hier Herrn Bernd Düsterdick, Beigeordneter vom Dezernat Umwelt und Städtebau Deutscher Städte- und Gemeindebund. Wir haben Frau Tine Fuchs, Abteilungsleiterin Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Zentraler Immobilienausschuss e.V. bei uns. Wir haben Herrn Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbands Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen hier. Wir haben Herrn Professor Hilmar von Lojewski, Beigeordneter Dezernat Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr des Deutschen Städtetages in unseren Reihen. Ich begrüße Herrn Dr. Thomas Lüttgau, Rechtsanwalt, Vorsitzender des Ausschusses für Verwaltungsrecht des Deutschen Anwaltsvereins. Frau Dr. Friederike Meschel, Leiterin des Referats Recht im Amt für Verwaltung, Recht und Beteiligungen. Das ist die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen in Hamburg. Des Weiteren begrüße ich Frau Judith Nurmann, Architects for Future Deutschland e.V., Herrn Dirk Zalewski, Präsident des Bundesverbandes Freie Immobilien- und Wohnungsunternehmen, Frau Nadine Schatz, Umwelt- und Klimaschutz, Bauen und Wohnen, Abfallwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft des Deutschen Landkreistages. Und zuletzt Frau Dr. Melanie Weber-Moritz, Bundesdirektorin Deutscher Mieterbund. Ihnen allen herzlich willkommen. Die Anhörung wird in unserem hauseigenen Parlamentskanal live übertragen und zusätzlich natürlich aufgezeichnet, sodass Sie das auch nachher noch als Internetangebot des Deutschen Bundestages als Videodatei zur Verfügung stehen haben. Und wie bei allen solchen Veranstaltungen wird nach dieser Sitzung ebenfalls ein Wortprotokoll erstellt, das später ebenfalls auf der Webseite des Bundestages eingesehen werden kann. Zu dem Gesetzentwurf liegt Ihnen eine gutachtliche Stellungnahme des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung unter der Ausschussdrucksache 20-26-135-2 vor. Und außerdem haben wir die Stellungnahmen der Sachverständigen verteilt unter den Ausschussdrucksachen 20-24-305a bis h und 20-24-283. Auch diese sind im Internet veröffentlicht. Wir würden beginnen mit einem Eingangsstatement der Sachverständigen von jeweils 3 Minuten. Und ich würde Sie in alphabetischer Reihenfolge aufzeigen. Herr Dr. Lüttgau hat schon die Augen hochgezogen, als ich 3 Minuten gesagt habe. Ich werde penibelst darauf achten, dass sie auch eingehalten werden, damit wir in der Zeit bleiben. Also ich eröffne nun die Frage- und Antwortrunde. Wir haben 2 geplant, 5 Minuten. In der ersten Runde ist auch die Gruppe Die Linken dabei. Und es ist immer so, je kürzer die Fragen, umso mehr Zeit bleibt Ihnen natürlich dann für die Antworten. Insofern ist das immer mein Anruf an die Kolleginnen und Kollegen, sich kurz zu halten. Wir starten in die erste Fragerunde und ich gebe das Wort der SPD. Das wäre dann Frau Tausend. Sorry, Entschuldigung. Ich hatte tatsächlich, weil Frau Tausend mich so angelächelt hat, habe ich gedacht, wir starten.
Mit Eingangsstatements
der Aussetzer, nein, dann ist ja, das Lächeln ist immer noch eine ganz gute Hilfe. Nee, tatsächlich, es ist Montag, die Woche startet erst. Wir fangen natürlich mit Herrn Düsterdick an. Bitte schön.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Ich will für den Deutschen Städte- und Gemeindebund eingangs folgende Anmerkung machen. Wir haben es bei der großen Baugesetzbuchnovelle mit einem Gesetzgebungsvorhaben zu tun, was die Städte, Gemeinden und Landkreise jetzt seit vielen Monaten, im Grunde seit Jahren beschäftigt. Der vorgelegte Entwurf wird in großen Teilen auch den Anforderungen gerecht, die Bauleitplanverfahren zu beschleunigen, zu vereinfachen. Deswegen kommt es aus meiner Sicht mit Blick auf die aktuellen politischen Unsicherheiten darauf an, dieses Gesetzgebungsvorhaben im Grundsatz zu einem Ende zu führen. Das hängt nicht alleine davon ab, dass wir, ich will das noch mal in Erinnerung rufen, pro Jahr etwa 12.000 Bebauungspläne haben, die neu aufgestellt, geändert oder ergänzt werden. Deswegen bedarf es durchaus weitergehender Instrumente, um insbesondere etwa beim Thema Wohnungsbau hier auch schneller zu werden. Insoweit das Grundpetitum aus meiner Sicht zu überlegen, inwieweit hier ein Konsens politisch gefunden werden kann, um wichtige Dinge hier auch dem Ende dann zuzuführen. Was sind positive Inhalte? Nur spiegelstrichartig ob der Zeit. Ich will schlaglichtartig nur benennen, wenn Sie sehen, für die kommunale Planungspraxis außerordentlich wichtig sind etwa Befreiungsmöglichkeiten von den Festsetzungen eines Bebauungsplans, die der Entwurf vorsieht, Verzicht auf das Einzelfallerfordernis. Zwar bedeutet diese Regelung einen punktuellen Eingriff in die kommunale Planungshoheit. In Abwägung des Für und Wider würden wir allerdings schon sagen, ist das ein Schritt in die richtige Richtung, um flexiblere Genehmigungspraxis zur Schaffung von Wohnraum hier herbeizuführen. Auch das Absehen von einem Einfügungserfordernis in § 34 geht in diese Richtung. Und auch die Regelung im § 34, Klimaschutzanforderungen festzusetzen, passt in die Zeit und ist im Grundsatz aus kommunaler Sicht auch ein richtiger Ansatz. Was fehlt? Es fehlen einige Punkte. Ich will das für den Städte- und Gemeindebund hervorheben. Das mag ein kleiner Punkt sein, für die Praxis aber nicht ganz unwichtig. Es geht um die Frage der Privilegierung, die normalerweise sehr behutsam angegangen werden muss. Wir sprechen uns gegen weitere Privilegierungstatbestände im Außenbereich aus. Eine Ausnahme will ich machen für das Thema Feuerwehrhäuser und Rettungswachen. Hier erreichen uns aus der kommunalen Praxis vielfältige Hinweise, dass es hier zu Veränderungen kommt. Das hat unterschiedliche Ursachen. Hier brauchen wir eine größere Flexibilität in diesem Bereich. Schwierig, meine Damen und Herren, ist insbesondere der vorgesehene Privilegierungstatbestand Sonderregelung für Windenergieanlagen an Land, 249 Absatz 2. Hier, meine Damen und Herren, kann ich für den DSTGB sagen und auch für die kommunalen Spitzenverbände, ist ein Eingriff, massiver Eingriff in die kommunale Planungshoheit und die Systematik des WindBG. Eine solche Regelung ist strikt abzulehnen und ersatzlos zu streichen. Vielen Dank.
Danke schön. Frau Fuchs, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende Weser, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Kaiser, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, vielen Dank für die Einladung und dass ich im Auftrag der Immobilienwirtschaft hier heute dabei sein darf. Angesichts der denkwürdigen Ereignisse vom 6. November beginne ich mein Statement mit den Worten, alles was gut ist, sollte verabschiedet werden und nicht erst bei einer erwarteten Zeitlücke von 4 bis 5 Jahren. Wohnungsneubau und Ausbau sowie Innenstadtumbau vorantreiben, das ist die thematische Überschrift aus Sicht der Mitglieder des ZIA, die mich am letzten Mittwoch eindringlich gebeten haben, sich für die Verabschiedung der Baugesetzbuchnovelle einzusetzen. Zu den ZIA-Mitgliedern zählen nicht nur die gewerblichen und landeseigene und kommunale Wohnungsunternehmen, auch die Projektentwickler von Innenstadtimmobilien, Stadterneuerungsgesellschaften, Bauunternehmen, Facility Manager. Sie alle benötigen diese Baugesetzbuchnovelle jetzt und verbinden damit folgende Forderungen: für mehr Wohnungsbau und Sanierung Bauplanungsrecht reformieren, für klimagerechten Innenstadtumbau mehr Freiräume ermöglichen, für schnelleres Planen und Bauen Digital Only und Deadlines ernst nehmen. Für mehr Wohnungsbau und Sanierung, Bauplanungsrecht reformieren. Der zentrale Punkt aus unserer Sicht ist da als erstes der 246e Baugesetzbuch, also der Bauturbo, der bislang nur für Flüchtlingsunterkünfte gilt und jetzt auch für den Wohnungsbau nutzbar gemacht werden soll, weil wir alle wissen, dass die Flüchtlingsunterkünfte seit 2015 voll sind. Und warum soll nicht an dieser Stelle Wohnraum entstehen für alle und vielfältige Quartiere. Daneben sind die Paragraphen 31 und 34 Baugesetzbuch für uns zentral. Das sind die Regelungen für den beplanten und unbeplanten Innenbereich, die ermöglichen, dass ich Gebäude auf- und umbauen kann, aber auch Brachflächen entwickeln kann oder Mixed-Use-Immobilien bauen kann. Hier muss allerdings das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme noch angepasst werden im Hinblick auf den Schallschutz. für schnelleres Bauen, Digital Onlys und Deadlines ernst nehmen. Wir haben endlich den Planungsstandard X-Planung in das Baugesetzbuch übernommen oder aufgenommen. Was allerdings fehlt, sind weiterhin vollständig digitale Bauverfahren, also von Anfang bis zum Ende und Building Information Modeling. Hier müssen Sie noch nachbessern. Wir leben in einer der besten Demokratien der Welt, in Frieden und Freiheit. Deswegen kommen so viele Menschen zu uns. Wir müssen dringend Wohnungen bauen und Innenstädte umbauen, wirtschaftlich tragfähig, sozial gerecht und ökologisch angemessen, und zwar schnell. Alles, was gut ist, sollte verabschiedet werden. Für den Wohnungsneubau die Paragraphen 246e, 31 und 34 mit Blick auf den Schallschutz eine Anpassung ermöglichen und die Digitalisierung der Planverfahren weiter vorantreiben, auch wenn in dem Gesetzentwurf erstmal ein erster Schritt ist. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Gedaschko.
Frau Weser, meine Damen und Herren, aktuell sieht es so aus, dass 70% unserer Unternehmen im nächsten Jahr keine einzige Wohnung mehr bauen werden. Damit sich das ändert, wenn die Baukosten wieder gezähmt sind, braucht es drei Dinge: Bauflächenbeschaffung, Verfahrensbeschleunigung und insbesondere Planungssicherheit. Zur Baulandbeschaffung gibt es positive und lobenswerte Ansätze im Vorschlag, insbesondere der 246e, auch wenn er in diesem Hause schon wieder als Spekulationsturbo diskreditiert wurde. Er ist absolut notwendig, damit wir tatsächlich in ausreichendem Umfang wieder zum Neubau kommen. Für den beplanten Innenbereich begrüßten wir, dass das Abweichen von den Grundzügen der Planung beim Maß der baulichen Nutzung für die notwendige Nachverdichtung nicht mehr auf einen Einzelfall beschränkt wird. Es ist für die Praxis allerdings wichtig, dass es hier zu einer gebundenen Entscheidung kommt. Ein Soll statt ein Kann ist deshalb hier unbedingt notwendig. Zur Verfahrensbeschleunigung und Planungssicherheit. Der Umfang der Umweltprüfung in § 2 Absatz 1 als ein Punkt, wo viel Zeit drangehängt wird, soll auf das fachlich Notwendige beschränkt werden. Das hilft allerdings wirklich niemandem. Die Regierung hat hier ein großes Problem richtigerweise erkannt, aber dann doch nur letztendlich ein Placebo geliefert, da keine materielle zeitliche Beschränkung der Umweltprüfung vorgesehen ist. Ein Ähnliches gilt für den Sollwunsch bei B-Plänen, die Frist zwischen Stellungnahmen und Veröffentlichung eines Bauleitplanes auf 12 Monate zu begrenzen. Wenn an materiellen Dingen nichts geändert wird, wird es immer nur ein Wunsch des Gesetzgebers bleiben, da inhaltlich sonst einfach zu viel getan werden muss durch die Kommunen. Beschleunigung, da bitte ich Sie insbesondere um Kenntnisnahme von 1.5 unserer Stellungnahme. Hier haben wir verschiedene Dinge aufgeschrieben. Und dann geht es noch um zwei Dinge. Erstens sollte, wie wohl ursprünglich angedacht, bei der Umweltprüfung auch materielle und zeitliche Grenzen gezogen werden. Und zweitens, wie auch in anderen Rechtsgebieten, sollte der Rechtsgedanke eines absoluten Abwägungsvorranges für das Wohnen gegenüber anderen Rechtsgütern im Fall von Wohnraummangel verankert werden. Einen solchen Abwägungsvorrang haben wir bei den erneuerbaren Energien im § 2 Absatz 2EG oder wir haben sogar für Ladesäulen. Wenn es für Ladesäulen einen Abwägungsvorrang gibt, dann sollte es ihn zumindest auch geben zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Planung und zur Rechtssicherheit für die Kommunen im BauGB. Insofern appellieren wir an Sie, wirklich alle Register zu ziehen und nicht nur die, die jetzt hier benannt wurden, damit das Bauen künftig in Deutschland wieder einfacher und schneller wird. Vielen Dank.
Danke Ihnen, Herr Professor von Lojewski, bitte.
Frau Vorsitzende Weser, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich spreche heute gefühlsmäßig in einer doppelten Funktion, natürlich für unsere knapp 200 Mitgliedsstädte und die 13 Mitgliedsverbände, aber ich spreche auch für die Planungspraxis, weil in meinem vorigen Leben war ich ein Bauleitplaner und habe so circa 400 Bebauungspläne in den goldenen Bauleitplanjahren der 90er Jahre durchs Verfahren gebracht nach der deutschen Wiedervereinigung. Und auch ich wünschte mir, dass wir das mal wieder so schafften, wie wir das damals geschafft haben. 4 Monate vom Aufstellungsbeschluss bis zum Satzungsbeschluss, 33er Entscheidung, also frühzeitige Planreife in einer Weise, die die Verwaltung stärkt und Bauvorhaben nicht politisiert. Der Appell unserer Mitgliedsstädte in Ihre Richtung lautet, gleichlautend mit dem der Kolleginnen und Kollegen, die vor mir gesprochen haben: bringen Sie dieses Gesetz auf den Weg. Dieses Gesetz hat eine Qualität erlangt, wie wir sie lange nicht gesehen haben im Verfahren. Wir haben hierfür unfassbar aufwendige Fachrunden gemacht, viel, viel Expertise gesammelt. Das Haus, das Frau Staatssekretärin Kaiser vertritt, hat wieder zu einer Qualität gefunden in der Gesetzesfindung auf der exekutiven Seite, wie wir sie uns eigentlich wünschten. Und vielleicht hört es sich ein bisschen trivial an, es wäre schade, wenn es der Diskontinuität anheimfiel. Und unser Appell geht an die Berichterstatterinnen und Berichterstatter aller Fraktionen, an die baupolitischen Sprecherinnen und Sprecher, uns am 25. November, wenn wir hier zu Gast sind mit dem Bau- und Verkehrsausschuss des Deutschen Städtetages, zu signalisieren, ja, wir haben uns geeinigt. Und wenn Sie dazu Fragen haben, unsere Stellungnahme gibt profund Auskunft. Wenn Sie dazu Diskussionsbedarf haben, machen wir jederzeit. Die Essentials auf den Weg zu bringen, ist das Mindeste. Und dieses Gesetz der Diskontinuität anheimfallen zu lassen, wäre ein Schlag ins Gesicht der Planungspraxis und würde all das, was sich die Kolleginnen und Kollegen auch unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen wünschten, an Beschleunigung, Vereinfachung, Abwägungsprä etc., um wenigstens 2 bis 3 Jahre verzögern. Und daher der planungspraktische wie auch der verbandspolitische Appell, dieses Gesetz auf den Weg zu bringen. Ich darf mich, was unsere Stellungnahme angeht, die wir ja gemeinsam auf den Weg gebracht haben, mal auf den ersten Absatz reduzieren. Und der heißt, das ist ein Beitrag zur systematischen Vereinfachung des Regelwerks. Das zielt in die richtige Richtung. Und auch wir wollen beschleunigen im Rahmen dessen, was die Kommunen so leisten können. Dass wir da nicht über jedes Stöckchen springen wollen, ist auch klar. Aber uns ist das große Ganze auch auf der kommunalen Ebene wichtiger, als nochmal neu mit einem solchen Gesetz anzusetzen. Da steckt so viel Arbeit drin, sowohl der Bundesregierung wie auch aller mittuenden Stakeholder, Bänke und wie wir sie alle nennen, um hier zu einem tragfähigen Kompromiss zu kommen, sodass wir es in der Tat als Ihre Aufgabe ansehen, sich hier auf den letzten Metern dieser Legislatur zu einigen. Und die Essentials dieses Gesetzes auf den Weg zu bringen, aus unserer Sicht, sind natürlich Nachbesserungen handwerklicher Art auch erforderlich. Die können Sie der Stellungnahme entnehmen. Und vielleicht gibt es ja noch ein paar Nachfragen dazu. Dann gehen wir ins Detail. Dankeschön.
Danke Ihnen, Herr Dr. Lüttgau, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Ich kann mich den Worten eigentlich nur anschließen. Zunächst danke ich Ihnen, dass Sie dem Deutschen Anwaltverein als Interessenvertreter der Anwaltschaft ein Wort geben und damit auch so ein wenig
Herr Dr. Lüttgau, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Würden Sie das Mikro ein bisschen näher?
Ja, das mache ich. Ist das besser so? Ja.
So ist besser, danke.
Und damit auch dem Organ der Rechtspflege, das ist für manche Anwälte schon etwas ein Fremdwort, aber wir pflegen das immer noch so und wiederhole das Lob auch in Richtung des Ministeriums. Wir haben in den letzten Jahren eine sehr, sehr gute kooperative Zusammenarbeit gehabt. Viele unserer Anregungen sind bedacht, zum Teil übernommen worden, zum Beispiel aus der Initiativstellungnahme aus dem Februar 2023. Das Bundesbaurecht seit 1960 ist ja ein bewährtes Instrument der Stadtentwicklungspolitik. Hat sich bewährt, es haben sich Systeme, es haben sich Typologien eingespielt, die eine weitgehend gerechte, interessengerechte und sachgerechte Städtebaupolitik ermöglicht haben. Deshalb sind Eingriffe in dieses System immer mit Vorsicht zu nehmen. Und insbesondere jetzt nach den vielen Folgeänderungen, nach der Baulandmobilisierungsnovelle, ist wünschenswert, dass es eine einheitliche Novelle gibt und deshalb dieses dann auch zum Abschluss gebracht werden kann. Die vermeintliche Schwäche des Städtebaurechts, nämlich die Statik, ist ja möglicherweise durch eine Dynamik zunächst einmal zu ersetzen, die nämlich nicht das Endziel formuliert und dann im zweiten Schritt formuliert, wie der Weg dahin geht, sondern dass die Dynamik dieses Vorgehen quasi definiert. Und diese Dynamik kommt in dieser Novelle, die jetzt auf dem Tisch liegt, zum Teil zum Ausdruck. Das ist ein positiver Ansatz aus unserer Sicht, der mit all den Randerscheinungen und Korrekturen, über die man diskutieren kann, durchaus weiter verfolgenswert ist. Im öffentlichen Interesse oder im überwiegend öffentlichen Interesse des Wohnungsbaus kann so etwas durchaus gerechtfertigt sein, sollte auch gerechtfertigt sein. Wir als Anwaltschaft, die in der täglichen Bau- und Planungspraxis, aber intensiv auch in Planungsprozessen beteiligt sind, Wäre es wünschenswert, wenn man dann noch ein paar weitere Schritte gehen würde. Das ist in den vorangegangenen Anhörungen auch bereits angesprochen worden. Zum Beispiel die Lösung des Emissionskonfliktes in der Bauleitplanung. Bauleitplanung, Emissionskonflikt mit Emissionsrichtwerten. Da ist die Novelle einen ersten Schritt gegangen, den man vielleicht auch noch vertiefen könnte. Die Privilegierung des Wohnungsbaus bei der naturschutzrechtlichen Eingriffs- und Ausgleichsregelung. Darauf könnte man nachdenken. Da sind wir europarechtlich nicht determiniert. Wir sehen auch weitere Vereinfachungen im Vergleich zu dem, was jetzt vorliegt beim Paragraph 31 Absatz 3. Und was nicht weiter verfolgt wurde, war eine Entschlackung oder besser gesagt Erweiterung des Vorhabenbegriffs in Paragraph 29 BauGB, der ja nach unserer Terminologie, die das Bundesverwaltungsgericht entwickelt hat, sehr eng ist. Wenn wir da ähnlich wie im Bundesemissionsschutzgericht sowas wie einen Rahmengenehmigungen schaffen könnten, wäre das, glaube ich, für die Flexibilisierung sehr hilfreich. Vielen Dank.
Dankeschön. Frau Dr. Mechel, bitte.
Ja. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte eingangs betonen, dass die Novelle, so wie sie uns jetzt vorliegt, ganz, ganz viele, ganz gute Elemente hat, die die Probleme, die wir gerade haben auf den Wohnungsmärkten und in der Genehmigungspraxis, wirklich sachgerecht adressieren. Also mindestens die Elemente sind erforderlich, und zwar jetzt, auch wenn es möglicherweise die ganze Novelle vielleicht nicht mehr schafft aufgrund bestimmter Rahmenbedingungen. Wir sind in einer Situation drastischer Rückgänge der Baugenehmigungszahlen, und vor diesem Hintergrund begrüßen wir ganz besonders die befristete Sonderregelung in 246e. Wir begrüßen die Entkopplung der Befreiung nach § 31 Absatz 3 von dem Verordnungsvorbehalt. Und wir begrüßen ganz ausdrücklich den Versuch, die praktischen Anwendungsprobleme im Rahmen des 31.3 zu überwinden, haben da aber noch praktischen Nachbesserungsbedarf, um diese Vorschrift so zu effektivieren, dass sie in der Praxis angewendet werden kann. Was wir insbesondere brauchen im Zusammenhang mit Paragraph 31, Paragraph 34 und 246e, ist die Möglichkeit, sozialen Wohnungsbau anzuordnen im Rahmen der Genehmigungsentscheidung und Begleitinfrastruktur in Form von Kindertagesstätten oder Schuleinrichtungen anordnen zu können. Darüber hinaus begrüßen wir die neue Festsetzungsmöglichkeit für geförderten Wohnraum in 9 Absatz 1 Nummer 7 BauGB, die Regelungen zum Schutz vor Geräuschemissionen und bestimmten Geräuschemissionskontingenten, sehen da aber noch die zusätzliche Notwendigkeit klarzustellen, dass Innenraumpegel festgesetzt werden können und dass schädliche Umwelteinwirkungen sowohl durch Abstand als auch durch technische Maßnahmen vermieden werden können. Stichwort passiver Schallschutz. In Bezug auf das Verfahren finden wir richtig gut die Verpflichtung zum Standard X-Planung. Wir bedauern allerdings, dass in Bezug auf den Umweltbericht keine echten inhaltlichen Vereinfachungen vorgenommen wurden. Und finden es sehr, sehr bedauerlich, dass die Chance einfach vertan wird, im Bereich der Vorkaufsrechte hier zu Regelungen zu kommen, die den praktischen Erfordernissen gerecht werden. Es müssen mindestens die Vorkaufsrechte in sozialen Erhaltungsgebieten wiederhergestellt werden. Und was wir auch ganz dringend brauchen, ist eine sachgerechte Regelung für den Umgang mit Share Deals. Das wäre es von mir erstmal. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Frau Nurmann, bitte.
Ja, vielen lieben Dank. Vielleicht kurz vorweg, ich bin gar keine Architektin, ich bin Stadtplanerin und ich arbeite jetzt seit ungefähr 10 Jahren auf der Kommunalebene. Und vor dem Hintergrund ist das Baugesetzbuch mein täglich Handwerkszeug. Und wenn man in die Ziele guckt, die das Baugesetzbuch vorne formuliert, dann sind die eigentlich ziemlich begrüßenswert. Umsetzung der neuen Leipzig-Charta, Stärkung der Klimafolgenanpassung, dreifache Innenentwicklung, die UN-Nachhaltigkeitsziele werden in der Begründung ganz häufig genannt. Und für uns in der Praxis ist das ehrlicherweise so ein klein bisschen Schall und Rauch, weil das, was wirklich relevant ist, sind die Instrumente, die uns der Bundesgesetzgeber an die Hand gibt, um eben diese Ziele umzusetzen. Und wenn man da in den Instrumentenbaukasten dieser Novelle reinschaut, dann hat man es gerade mit den Liberalisierungen in § 31, § 34 und § 246e mit Instrumenten zu tun, die in die Planungshoheit der Kommunen eingreifen, die Öffentlichkeitsbeteiligung und auch Beteiligung der politischen Gremien in Prozessen außer Kraft setzen, die massiv Bodenspekulationen fördern. Es ist leider so, Herr Gedaschko. Und vor dem Hintergrund ist es ein bisschen so aus Praxissicht, wenn man die guten Elemente dieser BauGB-Novelle auf die eine Seite der Waagschale legt und die kontraproduktiven, dann ist das Ganze irgendwo im Prozess aus dem Gleichgewicht geraten. Gerade wenn man die Novelle unter dem Leitbild integrierte Stadtentwicklung stellt, würde ich das in Frage stellen, dass es das am Ende erreichen kann. Diese Novelle funktioniert quasi wie ein riesiger Algorithmus, gerade nicht hin zu bezahlbaren Wohnungen und gerade nicht hin zu Einhaltung unserer nationalen Flächenschutzziele, gerade nicht hin zu der Fragestellung, wie kriegen wir eigentlich die CO2-Emissionen im Gebäudebereich runter. Und ich glaube, ich braucht das nicht betonen. Wir haben gerade da in der Praxis an der Basis wirklich multiple Krisen in der Stadtentwicklung auf dem Tisch. Und die meisten Instrumente im Baugesetzbuch sind von der Tendenz her eher reagierend. Das heißt, wir sind immer auf Impulse, Anträge im Außen angewiesen, das, was passiert. Die aktiven, steuernden Instrumenten, die fehlen ein bisschen. Und die werden auch von DIFU und VHW schon sehr, sehr lange gefordert, dass wir mehr bodenpolitische Power bekommen, um halt wirklich unsere Städte in Richtung Nachhaltigkeit zu transformieren. Und gerade aus Sicht meiner Generation ist diese BauGB-Novelle eine riesige verpasste Chance. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sehr viel reparieren müssen, was diese Novelle getan hat und genau eben, was sie nicht getan hat. Deswegen schließen wir uns auch dem Aufruf der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung an, die darum gebeten hat, lieber keine Novelle als diese und bitte nochmal neu auflegen. Dankeschön.
Dankeschön. Herr Salewski, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, danke. Bin ich zu leise, zu laut? So gut. Also, danke, dass ich hier auch was sagen darf. Ich hatte gerade einen ganz kurzen Moment den Eindruck, dass hier alle einer Meinung sind. Das hätte mich verwundert. Das hat sich jetzt gerade gewandelt. Insofern sehen Sie es mir nach, dass ich mir schon lange eine Novelle dieser gesetzlichen Regelung gewünscht habe, allerdings möglicherweise tatsächlich aus anderen Gründen und auch in eine andere Richtung, eine andere als meine Vorrednerin. Wir haben in Deutschland mittlerweile faktisch Verfahrensdauern von 5 bis 15 Jahren für einen Bebauungsplan, der dann anschließend den Rest seines Lebens kaum noch zu ändern ist. Und das ist eine Starrheit im Planungsprozess, die, als es hieß, wir gehen jetzt die große BauGB-Novelle an, ich guter Dinge war, dass das mal alles so in die Berücksichtigung kommt. Wir unterhalten uns seit vielen Monaten über die Möglichkeiten, wie man günstiger und vielleicht schneller und auch effizienter bauen kann. Mir wird ja von der Regierung gesagt, wir hätten effizienzmäßig nichts gewonnen. Das stimmt in weiten Teilen auch, ist aber auch unter anderem diesem sehr starren Planungsprozess geschuldet. Und wir entwickeln jetzt auch Förderprogramme, wo dann auch wieder sehr starre Grenzen vorgegeben werden und alles, was starr ist, behindert Bewegung. Und wenn ich in der politischen Kommunikation so Wörter wie Bauturbo, Konjunkturprogramm für die Bauwirtschaft gehört habe, dann hat mich das immer sehr gefreut. Ich suche immer noch die Paragraphen, wo das drinsteht. Ja, habe ich gemacht. Herr Dahldrup, das habe ich gemacht. Sinnendemmendes Lesen hat mir meine Grundschullehrerin schon bescheinigt, kann ich. Also vielen Dank für den Hinweis. Wir wünschen uns tatsächlich, ich guck mal, ich habe ja noch. Also 246e ist befristet. Das mag richtig sein, ihn zu befristen. Wir finden die Frist viel zu kurz, weil ich glaube, dass die Komplexität der Regelung, bis sie denn dann so im letzten Amt angekommen ist und umsetzbar gelernt worden ist, dass die Frist schon wieder abgelaufen ist, bevor überhaupt alle begriffen haben, wie dieses Instrument funktionieren könnte. Im Übrigen sei mir der Hinweis erlaubt, dass im ersten Referentenentwurf, den wir als Verband als überhaupt ersten Ausfluss dieser vielen politischen Überlegungen bekommen haben, den 246e überhaupt nicht enthielt und wir den ja im Prinzip erst in den letzten Wochen überhaupt wieder in den Entwurf hineinbekommen haben. An der Stelle zum Verfahren, ich hätte mir sicherlich gewünscht, auch als Bauschaffender, wenn jetzt auch nur noch auf ganz kleiner Flamme, aber ein paar bauen wir noch, zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt in diese ganzen Erwägungen und Überlegungen mit einbezogen worden zu sein. Ob wir in dieser Regelung jetzt weitere Regelungen detaillierter Art oder auch unspezifischer Art zum Thema Klimaschutz und Klimaresilienz brauchen, wage ich zu bezweifeln. Ich weiß, das ist immer dünnes Eis, wenn ich sowas sage, aber da gibt es sicherlich Spezialgesetze für, wo man die Regelungsnotwendigkeiten dieser Themen besser fassen kann. Und meine Tiefbauämter schreiben mir schon, wie groß die Kanäle für den Starkregen sein müssen. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Frau Schatz, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, auch der Deutsche Landkreistag begrüßt die mit der Novelle verfolgten Ziele, also die Stärkung des Wohnungsbaus, den Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und auch die systematischen Vereinfachungen. Der Gesetzentwurf wurde schon angesprochen, enthält einige Änderungen, die wir begrüßen, noch ein paar Schwierigkeiten und Unklarheiten, aber ich schließe mich da im Grunde meinen Vorrednern vom Städte- und Gemeindebund und vom Städtetag an. Worauf ich aber noch zu sprechen kommen möchte, Herr Düster-Dix hat es am Ende angesprochen, ist die Regelung in 249 Absatz 2, denn die bereitet uns arg Sorge. Da soll nun geregelt werden, dass die Privilegierung von Windenergieanlagen auch nach dem Erreichen von den Flächenbeitragswerten nicht entfallen soll, wenn zuvor ein Antrag eingegangen ist. Und ja, warum sehen wir das so kritisch? Das Baugesetzbuch enthält bereits in den Privilegierungsvorschriften in 35 und 249 und im Windenergieflächenbedarfsgesetz eine ganze Reihe von Anforderungen. Und die Kommunen haben sich, auch wenn wir eigentlich den mengenbezogenen Ausbau bevorzugt hätten, dran gesetzt und sind dabei, die Regelungen auszuführen und rechtzeitig die Flächenbeitragswerte zu erreichen. Einige Bundesländer haben die Fristen auch noch mal vorgezogen. Also da besteht wirklich viel Druck. Und die Kommunen sind gewillt, die Energiewende da voranzutreiben. Aber die müssen eben auch darauf achten, dass der Ausbau geordnet stattfindet. Und wenn aber jetzt jeder Antrag, der unabhängig von dem Erreichen der Flächenbeitragswerte eingeht, Berücksichtigung haben soll, dann ist einem ungesteuerten Ausbau einfach Tür und Tor geöffnet. Damit wird die Flächenplanung, die Planungshoheit in den Kommunen untergraben, aber letztlich auch die Akzeptanz von den Bürgern und Bürgerinnen geschwächt. Und ein weiterer Punkt, den ich noch kurz ansprechen müsste, ist, dass die zusätzlichen Anforderungen für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung schon zu einem Mehraufwand führen. Also jetzt nicht missverstehen, wir stehen schon dahinter, hinter Energiewende und den Klimazielen, aber die Ziele müssen eben auch umsetzbar sein. Und da muss man schon die Regelungen Kosten-Nutzen-Verhältnis setzen und den Mehraufwand in den Kommunen nachher auch ausgleichen. Dann muss man in der Stringenz den Klimaschutz auch ja schon fragen, warum jetzt der 246e doch noch Eingang gefunden hat, denn dadurch werden ja doch wieder Flächen im Außenbereich versiegelt. Wir haben fast 2 Millionen leerstehende Wohnungen, Fachkräftemangel, gestiegene Baukosten, schon angesprochen worden. Und damit wird dann doch die Planungshoheit in den Kommunen wieder eingeschränkt. So viel erstmal. Vielen Dank.
Danke Ihnen, Frau Dr. Weber-Moritz, bitte.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Der Deutsche Mieterbund begrüßt die Anhörung zum Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklung und zur Novelle des BauGB. Vor dem Hintergrund der sich immer weiter zuspitzenden Wohnungskrise sind dringend Reformen notwendig, um bezahlbaren Wohnraum wieder ausreichend zur Verfügung zu stellen. Ich möchte aber noch mal daran erinnern, dass im Koalitionsvertrag explizit davon gesprochen wird, das Baugesetzbuch mit dem Ziel zu reformieren, die Gemeinwohlorientierung zu stärken und entsprechende Regelungen hier auch im Baulandmobilisierungsgesetz zu entfristen. Darüber hinaus soll laut Koalitionsvertrag geprüft werden, ob sich aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2021 zum gemeindlichen Vorkaufsrecht in Gebieten mit Erhaltungssatzungen gesetzgeberischer Handlungsbedarf ergibt. Diesen Vorgaben kommt dieser vorgelegte Gesetzentwurf unseres Erachtens nach nicht nach. Es wird zwar eine zeitliche Befristung von Instrumenten wie dem § 201a BauGB zur Bestimmung von Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt aufgehoben, das ist gut. Andere Regelungen wie § 250 BauGB zum Schutz von Umwandlungen von Miet in Eigentumswohnungen werden jedoch nur auf 2 Jahre oder um 2 Jahre verlängert. Dem Anspruch zur Prüfung des Urteils zum gemeindlichen Vorkaufsrecht wird der Gesetzentwurf nicht gerecht. Im Gegenteil, es finden sich hier keinerlei Hinweise auf die konkrete Auseinandersetzung mit diesem Thema. Vor dem Hintergrund, dass hierzu schon vor 2 Jahren ein Entwurf ausgearbeitet wurde, der im Bauministerium vorliegt, können wir diese Entscheidung, das Thema gar nicht hier aufzugreifen, nicht nachvollziehen. Insofern fordern wir, dass Änderungen insofern vorgenommen werden, dass zum einen die Ausübung des Vorkaufsrechts in Milieuschutzgebieten wieder ermöglicht wird und auch der Schutz von Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen dauerhaft entfristet wird. Zum Thema Paragraph 246e, also Bauturbo. Wir sehen hier, sorry, Herr Salewski, müssen wir auch noch mal ein bisschen kritisieren, aufgrund der mangelnden Sozialverträglichkeit noch erheblichen Verbesserungsbedarf. Der Gesetzentwurf insgesamt geht an vielen Stellen unseres Erachtens nach zu wenig vor. Er ist im Ergebnis zu kleinteilig und die Probleme des Wohnungsmarktes, die werden nicht ausreichend gelöst hiermit. Nochmal abschließend zum Thema Bauland. Bauland war noch nie so teuer wie heute. Die Preise sind in den letzten 10 Jahren um rund 80% gestiegen. In großen Städten wie Berlin sogar haben sich sogar verdreifacht. Das heißt, das Thema Baulandmobilisierung und bezahlbares Bauland muss noch wesentlich umfassender aufgegriffen werden. Wir würden uns hier wünschen, dass es die Einrichtung kommunaler Bodenfonds gibt und eine strategische Bodenbevorratung auch Eingang in den Gesetzentwurf hält. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für Ihre Eingangsstatements. Wir starten jetzt in die erste Debattenrunde und fangen tatsächlich jetzt mit Frau Tausend von der SPD an.
Ich denke, eine Fragerunde. Ja. Dann darf ich mich, Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, erst mal bei Ihnen herzlich bedanken, dass Sie an der heutigen Sachverständigenanhörung teilnehmen und uns mit Ihrer Expertise zum Gespräch zur Verfügung stehen. Und wir teilen den mehrheitlich vorgetragenen Wunsch, dieses parlamentarische Verfahren zu diesem wichtigen Gesetz noch mal zum Abschluss zu bringen, zumal wir uns einiges vorgenommen haben, und Sie haben das alle schon gewürdigt, nämlich zum Beispiel auch die Entfristung von bewährten Maßnahmen aus dem Baulandmobilisierungsgesetz. Dazu wird Kollege Bernhard Dallrup in der zweiten Runde noch kommen, aber auch die Stärkung der kommunalen Planungshoheit, das Voranbringen der Digitalisierung und natürlich die notwendigen Anpassungen im Bereich des Klimaschutzes. Vor allem geht es aber um das Voranbringen des Wohnungsbaus und hier um Verfahrensverschlankungen, um Nachverdichtung, um notwendige Maßnahmen der Innenentwicklung. Und dazu würde ich gerne meine erste Frage stellen an Frau Dr. Mechel und Herrn Dr. Lüttgau. Uns ist das Thema besonders wichtig. Die Stichworte sind gefallen. 31.3, 34, 246e. Inwiefern halten Sie diese Instrumente speziell geeignet, um unser Anliegen, das Vorantreiben des Wohnungsbaus voranzubringen? Aber welche Verbesserungsmöglichkeiten sehen Sie hinsichtlich, und teilweise schon angesprochen worden, von Nebenbestimmungen sozialer Wohnungsbau auf der einen Seite, aber um die Akzeptanz zu steigern, gerade auch bei den Kommunen, der Bereich soziale Infrastruktur? Und der zweite Punkt, wenn noch Zeit bliebe, wo sehen Sie Möglichkeiten, dass die Handlungsfähigkeit von Kommunen praxisgerecht gestärkt worden ist? Danke.
So, Ihnen bleiben jetzt für 2 Antworten oder 2 Personen 3,5 Minuten. Frau Dr. Mechel zuerst, bitte.
Gut. Ich stürze mich gleich mal in den 31.3, wenn das okay ist. Da ist es so, das ist eigentlich eine ganz gute Regelung, die es ermöglicht, im Einzelfall sehr flexibel gucken zu können, was verträgt die vorhandene Nutzung, wie weit kann ich da sachgerecht vom Bebauungsplan abweichen, um im Rahmen der Innenentwicklung den Wohnungsbau voranzubringen. Und da ist es so, dass mit dem Baulandmobilisierungsgesetz ja diese neue Regelung eingeführt wurde, Paragraph 31 Absatz 3, der die vorhandene Regelung ja noch erweitert hat, indem er nicht mehr auf die Grundzüge der Planung abstellt. Und das ist praktisch eine sehr willkommene Regelung gewesen. In Hamburg haben wir bis zum April 2024 gut 1.800 Wohneinheiten genehmigen können auf dieser Grundlage, mit wirklich guten städtebaulichen Qualitäten. Also das ist nicht so, dass da städtebaulich jetzt Sodom und Gomorra eingetreten ist. Die praxisgerechte Anwendbarkeit, die wir in Hamburg immer unterstützt haben, ist uns leider genommen worden im April 2024 durch die sehr restriktive Auslegung des Bundesverwaltungsgerichts. Seitdem ist diese Vorschrift in der Praxis nicht mehr anwendbar, weil sie für den Einzelfall einen atypischen Sonderfall fordert. So. Und was jetzt gemacht wird, sehr begrüßenswert in dem Gesetzesentwurf, ist, dass versucht wird, dieses Einzelfallerfordernis zu überwinden, allerdings leider nicht praxisgerecht genug. Sehr praxisgerecht wäre es, das Einzelfallerfordernis gänzlich zu streichen und die Veröffentlichungspflicht zu streichen der ersten erteilten Befreiung. Wenn das nicht möglich ist, dann sollte das Absehen vom Einzelfallerfordernis nicht wie jetzt vorgesehen in das Ermessen gestellt werden der Bauprüfabteilung, sondern als gebundene Entscheidung. Also da sollte ganz klar drinstehen, das Einzelfallerfordernis ist nicht anwendbar, wenn und dann die beiden Fallgruppen, die da jetzt vorgesehen sind. Dann muss unbedingt entfallen die Prognoseentscheidungen, wann das Befreiung voraussichtlich auch in vergleichbaren Fällen erteilt werden sollen. Das wird in der Praxis dazu führen, dass diese Regelung nicht angewendet wird. Und dann, wie auch immer abhängig von der Gestaltung, die Veröffentlichungsfrist der ersten erteilten Befreiung streichen. So, und dann alle Vorschriften zusammen, also alle Vorschriften, die Genehmigungen im Einzelfall, also nicht, nicht die Schaffung durch Planungsrecht von Baurechten, sondern durch Einzelfallentscheidungen ermöglichen, nämlich § 31, § 34 und § 246e, müssen praxisgerecht so ausgestaltet werden, dass im Gesetz klargestellt wird, dass selbstverständlich im Zuge der Genehmigungsentscheidung Auflagen zu gefördertem oder förderfähigen Wohnraum gemacht werden können und zu notwendiger Begleitinfrastruktur, weil ansonsten die soziale Ausgewogenheit nicht hergestellt werden kann und eben auch erforderliche Kitas zum Beispiel und Schulen eben nicht errichtet werden können.
Herr Dr. Lüttgau, leider reicht die Zeit. Ja,
ja genau.
Nein, also ich
sechs Sekunden
meine gleich leider keine Zeit mehr, aber vielleicht dann bei der nächsten Wortmeldung, dass es passt. Herr Ferlemann, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir namens der CDU-CSU-Bundestagsfraktion bedanken uns herzlich für die ausgezeichneten Stellungnahmen, die wir gut verwenden können. Ich will vielleicht eingangs die Bemerkung machen, wir sollen als Baupolitiker alles dran setzen, diese Baugesetzbuchnovelle noch übers Parlament zu heben. Ich glaube, dass auch die Gegenäußerungen zum Bundesrat Anlass geben, dass noch Verbesserungen an der ursprünglichen Novelle drin sind. Und wir werden auch aus der heutigen Anhörung wieder einiges mitnehmen aus den Stellungnahmen. Wenn wir uns Mühe geben, überfraktionell können wir zu einer Einigung kommen. Mir wäre da sehr dran gelegen, weil Baurecht ist nicht schwarz, rot oder grün. Baurecht gilt für alle Kommunen und irgendwo hat jeder irgendwo seine Bürgermeister. Und von daher gesehen, sollten wir bemüht sein, sehr schnell im Sinne der Baukonjunktur jetzt diese Novelle über die Hürde zu bringen. Einfach jetzt nicht, aber wenn wir uns alle unterhaken, haben wir ja vielleicht eine Chance. Zu meinen Fragen, Herr Gedaschko, Sie haben einen interessanten Vorschlag gemacht. Sie beziehen sich auf den § 2 EEG. Und sagen, so wie man es da geregelt hat, dieser Rechtsgedanke, kann man den nicht auch ins Baugesetzbuch übertragen? Was meinen Sie konkret damit? Welche Erleichterung? Was versprechen Sie sich davon? Meine zweite Frage geht an Präsident Zaleski. Bei den Klimaanpassungsmaßnahmen im Entwurf für die städtebaulichen Verträge gilt es ja auch für die sogenannten 34er-Gebiete. Und da mal an Sie als Praktiker die Frage, ist das wirtschaftlich darstellbar, so etwas dort festzusetzen oder haben Sie Alternativvorschläge?
Herr Gedaschko.
Herr Abgeordneter Ferlemann, ich habe den Gedanken stibitzt aus dem EEG. § 2 Absatz 2 EEG löst das Problem, dass bestand, dass die Windräder auf einmal nicht mehr gebaut werden konnten, weil zahlreiche Abwägungselemente dem Bau von Windrädern entgegenstanden. Wenn Wohnen ein Menschenrecht ist und wir dem Menschenrecht gerecht werden wollen, dann kann es ja nicht anders sein, dass für das Wohnen zumindest das Gleiche gilt, dass also bei allen Abwägungsprozessen, bei der Aufstellung eines B-Planes oder im konkreten Verfahren, zumindest dort, wo ein Wohnraummangelgebiet ist, aber auch gerne überall in Deutschland, für die Schaffung von Wohnraum zumindest die gleichen Maßstäbe gelten wie für die Schaffung, ich hatte es gesagt, von Windrädern und Ladesäulen. Dieser Bundestag hat beschlossen, einen Abwägungsvorrang für Ladesäulen. Dann kann es doch nicht anders sein, als dass dieser Bundestag auch beschließt, einen Abwägungsvorrang für Wohnen, wenn Wohnen ein Menschenrecht ist und wenn Wohnen wichtiger ist als Ladesäulen. Danke.
Herr Zaleski, bitte.
Ja, sehr gerne. Also wir haben ja seit vielen, vielen Jahren städtebauliche Verträge, die Investoren zu allen möglichen Dingen verpflichten oder sie bezahlen lassen, sagen wir es, wie es ist. Möglicherweise, habe ich ja gerade auch schon wieder zweimal gehört, es sollen Anordnungsmöglichkeiten geben, das finde ich ja noch besser. Soziale Marktwirtschaft heißt für mich, dass wir mit einem fairen Interessenausgleich öffentliche Hand und private Wirtschaft miteinander kommunizieren lassen und für das jeweilige Problem die richtige Lösung finden. Also Anordnungsmöglichkeiten und jetzt auch im 34er noch einen städtebaulichen Vertrag, damit die Kita finanziert wird. Also ich glaube, eine Kita zu finanzieren, eine Schule zu bauen, eine Sporthalle, eine Straße vorzuhalten, ist zunächst mal Aufgabe der öffentlichen Hand. Und finanziert werden sollte sowas von unseren Steuergeldern. Und wenn wir das nicht schaffen, dann können wir uns im Einzelfall immer noch überlegen, ich baue gerne Kitas, ich mag die Zwerge, ich habe jetzt 4 Jahre auf die Baugenehmigung für eine gewartet, die ich gerne bauen würde, wird jetzt ein bisschen teurer. Also ich glaube, da wird, oder es ist der falsche Regelungsinhalt. Lass den Bürgermeister mit dem Investor oder die Bürgermeisterin reden, wie man zu einer Lösung kommt, dass in dem Quartier das Richtige passiert. Denn eins kann ich Ihnen versprechen, Wohnungsunternehmen und Wohnungsinvestoren haben ein großes Interesse daran, dass Quartiere funktionieren. Dazu gehören auch alle Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und wir sind es gewohnt, seit vielen, vielen Jahren die auch mitzufinanzieren, mitzubezahlen, über kooperative Baulandmodelle, Sozialbauquoten von 25-30%. Früher habe ich da sicherlich ein bisschen mehr drüber gejammert. Heute sind wir vielleicht ganz froh, dass es das noch gibt. Das ist nämlich so der letzte Strohhalm, an dem wir uns im Augenblick noch klammern. Wenn gebaut wird, überhaupt im Augenblick, ist das sozialer Wohnungsbau. Das kann ich mal so im großen Bogen sagen. Also von daher, mir fehlt es an der Regelungsnotwendigkeit. Ich glaube, das ist, kann in der Kommune vor Ort mit den Handelnden viel besser und viel zielgenauer entschieden werden als in einem Bundesgesetz.
Dankeschön. Als nächstes erteile ich das Wort Frau Schröder von Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Sachverständigen, erstmal vielen Dank. Wir gehören zu den modernen Ausschüssen, die man sich aus besonderen Gründen auch mal digital zuschalten kann. Jetzt sehe ich leider die Uhr und Sie nicht mehr. Aber meine Frage richtet sich an Frau Dr. Melanie Weber-Moritz vom Deutschen Mieterbund. Hier geht es ja um integrierte Stadtentwicklung und das ist ja ein Konzept, unterschiedliche Bereiche zu vereinen. Also wir haben natürlich erstmal wirtschaftliche Aspekte. Wir haben Bürgerinnen und Verwaltung, die möglichst beschleunigt eingebunden werden sollen. Wir haben aber eben auch soziale Aspekte und auch Lebensqualität oder auch ökologische Aspekte, die berücksichtigt werden sollten in der Stadtplanung. Jetzt sieht die Lebensrealität vieler Menschen in den Städten inzwischen anders aus. Die haben Angst, dass sie sich bald die Mieten nicht mehr leisten können. Die haben Angst, dass sie aus Stadtteilen regelrecht vertrieben werden, weil einfach die Mieten steigen. Und dazu brauchen Kommunen eben Instrumente und Handlungsmöglichkeiten. Und da möchte ich Sie um Ihre Perspektive fragen. Reichen die Instrumente, die jetzt in dem Entwurf der Baugesetzbuchnovelle stehen? Und wenn nein, was fehlt und welche sind besonders wichtig? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich hatte ja in meinem Eingangsstatement erwähnt, dass im Koalitionsvertrag explizit darauf verwiesen wird, dass im Baugesetzbuch und mit einer Novellierung die Gemeinwohlorientierung gestärkt werden soll und das auch im Zuge einer Entfristung von bestimmten Regelungen im Baulandmobilisierungsgesetz. Nun haben wir den Paragraphen 250 BauGB, der eben ein ganz wichtiges Instrument ist, um eben Mieterinnen und Mieter davor zu schützen, dass eben Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen passieren und das entsprechend genehmigungsbedürftig ist. Diese Regelung soll um 2 Jahre verlängert werden. Das ist erstmal gut, aber wir sehen hier auch eine verpasste Chance. Man hätte hier die Regelung gleich mal entfristen sollen. Denn diese Regelung, um ein Beispiel zu nennen, hat effektiv dazu geführt, dass eben dieser Umwandlungsschutz auch greift. Ich will mal das Beispiel Berlin herausgreifen. Seit 2015 wurden rund 120.000 Mietwohnungen umgewandelt, im Jahr durchschnittlich 17.000. In den Innenstadtbezirken wie Friedrichshain-Kreuzberg sind es mittlerweile fast die Hälfte der Bestandswohnungen, die Eigentumswohnungen sind. Im Jahr 2021, nachdem also dieser Umwandlungsschutz gegriffen hat, wurden in Berlin nur noch in Anführungszeichen rund 29.000 Mietwohnungen in Eigentum umgewandelt. Das heißt, danach ist die Zahl der Umsetzung oder der Umwandlung auf zuletzt 337 Wohnungen abgesunken. Also effektiv hier hat dieses Instrument gegriffen. Und insofern verstehen wir nicht, warum man das nicht direkt sozusagen entfristet. Denn in angespannten Wohnungsmärkten ist das einfach das zentrale Instrument, um eben hier auch den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft zu unterstützen und im wahrsten Sinne des Wortes gemeinwohlorientiert. Also wir würden uns hier wir eben eine Entfristung wünschen. Und darüber hinaus würden wir uns wünschen, dass die Genehmigung zur Umwandlung tatsächlich nur noch in Ausnahmefällen für die Kernfamilie ermöglicht wird. Dann noch mal zu dem Thema Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten. Also ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt und ein weiteres wichtiges Argument für den Schutz der Mieterinnen und Mieter. Wir haben es jetzt schon mehrfach gehört, dass mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die gängige Praxis der Kommunen gestoppt worden ist, eben in Milieuschutzgebieten das Vorkaufsrecht geltend zu machen. Und das hat eben, Frau Mechel, Sie haben es eben auch noch mal gesagt, in der Realität dazu geführt, dass das nur noch bei Schrottimmobilien möglich ist und eben nicht mehr die Praxis unterstützt, dass Kommunen die Häuser entweder selber kaufen oder eben Abwendungsvereinbarungen treffen können. Auch hier wieder, die Praxis hat gezeigt, dass in großen Städten mit angespanntem Mietmarkt das Vorkaufsrecht regelmäßig über viele Jahrzehnte genutzt worden ist. Das Urteil hatte zur Folge, dass in sehr, sehr vielen Fällen Prüfverfahren gestoppt worden sind. 2021 waren das ganze 50 Verfahren und in 12 Fällen mussten sogar die bereits ausgesprochenen Vorkaufsrechte wieder rückgängig gemacht werden. Für die Mieterinnen und Mieter aus unserer Sicht eine Zumutung. Jetzt will ich aber sagen, dass es nicht nur die Meinung des Mieterbundes und vieler Mietervereine ist, sondern mehrere Bürgermeister großer Städte und die Bauminister und auch die Mehrheit des Bundesrates haben sich für die Wiederherstellung des gemeindlichen Vorkaufsrechts ausgesprochen. Also hier ist es tatsächlich so, dass wir diese Regelung, die Reform dieser Regelung begrüßen würden. Und da sind wir wahrlich nicht die Einzigen. Vielleicht noch mal abschließend.
Kommen Sie bitte zum Schluss.
Ja. Okay,
dann okay, danke schön. Als nächstes erteile ich das Wort Frau Bachmann von der Fraktion der AfD.
Ja, vielen lieben Dank. Ja, wir beraten heute ein typisches Ampelgesetz. Aus der großen BauGB-Novelle, die angekündigt wurde, liegt uns jetzt eher so ein Sammelsurium aus Klein-Klein, Fehlerhaftigkeit und Übergriffigkeit vor, wie wir finden. Aber wie so oft wird der Hammer von der Ampel auch versteckt. Paragraph 249 zur Windenergie trägt nicht mal eine Überschrift und geht im Fließtext fast unter. Es soll wieder einmal zugunsten der Windindustrie und zulasten der Bürger, der sonstigen Belange und zulasten der planerischen Ordnung geändert werden. Während dem Paragraph 178 Pflanz- und Maßnahmengebote die Gemeinden demnächst verpflichtende Bescheide an die Eigentümer geben sollen, um Pflanzungen gemäß Bebauungsplan akribisch umzusetzen, sollen anderslautende Bebauungspläne bei der Windindustrie völlig egal sein. Dem Wildwuchs von Windenergieanlagen, und das wurde hier schon angesprochen, wird Tür und Tor geöffnet. Die Planungen rund um die 2%-Regel, die in vielen Bundesländern bereits umgesetzt wird, wäre quasi sinnlos. Sehr geehrte Kommunale Spitzenverbände, Frau Schwarz, die Frage würde ich Ihnen stellen. Sie haben ja in der Stellungnahme vom 1. Oktober ausgeführt, dass die zusätzlichen Sonderregelungen zur Windkraft als Eingriff in die kommunale Planungshoheit deutlich zu kritisieren sind. Und wenn ich Sie kurz zitieren darf, oder ich zitiere Sie nicht, ich würde Ihnen das Wort übergeben, wenn Sie bitte den Sachverhalt und die Herausforderungen auf kommunaler und planerischer Ebene ausführen würden.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich bin da ja in meinem Eingangsstatement schon ziemlich drauf eingegangen. Nochmal vorne weggestellt, also die Kommunen stehen voll hinter der Energiewende, sind da voll dabei, spreche dafür alle drei Spitzenverbände. Aber wir haben eben auch viele verschiedene Konkurrenzen, Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen hier. Klar angesprochen worden, Wohnungsbau ist auch ein wichtiges Bedürfnis, Energieausbau ist wichtig, Biodiversität, Ernährungssicherstellung, also alle möglichen verschiedenen Ansprüche, die wir im Rahmen der Daseinsvorsorge sicherstellen wollen. Und beim Windenergieausbau ist insbesondere eben die kommunale Planungshoheit und die Flächenverfügbarkeit im Mittelpunkt. Also wir müssen schauen, welche Flächen sind da, wo kann die Windenergie oder Photovoltaik oder auch alle anderen erneuerbaren Energien stattfinden. Und da gab es viele Regelungen in den letzten Jahren, viele Regelungen in den Kommunen. Deswegen, da ist viel Bewegung drin. Und gerade deswegen, weil so viel passiert ist und weil da so viel in Bewegung ist, ist es jetzt schwierig, eine neue Regelung zu integrieren. Beziehungsweise ist es noch schwieriger, weil die Regelung sich eben in die Flächenausbauziele vom Windenergieflächenbedarfsgesetz nicht so einfügt. Und ich möchte da noch ergänzen, weil im Rahmen der Umsetzung der RED3, der Erneuerbare Energienrichtlinie 3, die ja jetzt auch im Moment diskutiert wird, auch noch mal Vorschriften drin sind, die, so wurde uns jetzt auch schon aus der Praxis mitgeteilt, auch ein Herausspringen beim Repowering zur Folge haben können. Also dass, wenn Windenergieanlagen, Altenergieanlagen ausgetauscht werden, neue aufgebaut werden, die dann auch außerhalb den Verbieten sein können. Und wenn wir dann das im Zusammenspiel sehen, wir haben Bundesländer, vor allem im Norden, wo schon viele Anlagen sind, die viele Altanlagen haben, wo viel jetzt ersetzt wird, wo viel rausspringt. Gleichzeitig haben wir neue Leitungsinfrastrukturen beim LNG, bei erneuerbaren Energienspeicher. Wir sprechen ja jetzt auch bei der Kohlendioxidspeicherung nochmal von Leitungen, bei Geothermie, bei Wasserstoff hatten wir jetzt auch. Also überall nochmal Nutzungen, die alle in einem besonderen öffentlichen Interesse stehen, wo auch nochmal ja, diskutiert werden muss. Jetzt haben wir noch ein überragendes öffentliches Interesse und besonderes öffentliches. Das heißt, alles nochmal. Also es wird einfach schwierig für die Behörden, die ja vor Ort entscheiden müssen, welche Nutzungen machen wir auf welcher Fläche, wie bringen wir die alle eine unter einen Hut. Und wenn jetzt aus Bundesgesetzen immer wieder neue unterschiedliche Anforderungen kommen und immer wieder neue Rangverhältnisse vermeintlich aufgebaut werden müssen, weil sehen Sie mir, es wird eben schwierig, die Nutzung unter einen Hut zu bringen. Deswegen die Streichung von dem 249 Absatz 2 am Ende würde uns schon helfen, weil es jetzt nicht noch mehr durcheinander macht. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Als nächstes erhält das Wort Daniel Fürst von der FDP.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, werte Sachverständige, für Ihre wirklich sachverständige Eingaben, zumindest weitestgehend. Ich schließe mich ganz explizit mit Herrn Ferlemann an, das Baugesetzbuch muss farbenblind sein. Da mache ich einen Haken ran. Allerdings in der jetzigen Situation, und da habe ich auch nie einen Zweifel dran gelassen, dass für die FDP eine Baugesetzbuchnovelle nur dann Sinn macht, wenn sie das Planen beschleunigt und das Bauen tatsächlich auch vergünstigt. Das ist für uns der Maßstab für die Baugesetzbuchnovelle. Mich freut es, dass die Novelle teilweise auch begrüßt wurde. Ich will jetzt gar nicht da im Detail reingehen, aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass Sie in den Reihen der Sachverständigen ähnlich konträre Positionen in dieser BauGB-Novelle haben, wie die Parteien hier, die außen rum sitzen. Deswegen, man kann es ja versuchen, es tatsächlich noch in Kraft zu setzen, aber da, wo sich Ihre Positionen widersprechen, werden sich oft auch unsere Positionen widersprechen. Das soll uns nicht davon entbinden, da sehr produktiv dran zu arbeiten. Ich habe tatsächlich aber noch Fragen, insbesondere jetzt erstmal an Frau Tine Fuchs vom ZIA, weil nicht diese Maßgabe, die ich gerade formuliert habe, die Baugesetzbuchnovelle muss das Planen beschleunigen, das Bauen vergünstigen und vereinfachen. Da wäre meine Frage an Sie, A, ist in dieser Baugesetzbuchnovelle dieses Ziel schon vollumfänglich erreicht? B, falls nein, was müssten wir noch rausstreichen? Und C, dann nochmal ein Satz zum 246e, weil der ist ja konditioniert. Ne? Man darf nur immer erforderlichen Umfang abweichen und die Kommunen müssen zustimmen. Halten Sie diese Konditionierungen für sinnvoll? Kann man damit die Sorgen entkräften, dass ganz Deutschland jetzt eine einzige Sozialbauwüste wird, wie es so oft formuliert wird?
Ja, vielen Dank. Ich fange vielleicht mit dem 246e an oder sage einfach erstmal so, wie ich es auch im Eingangsstatement formuliert habe, wenn die Regelungen des 246e, des 31 und 34 kommen, werden wir schneller Bauland für Wohnungen, aber auch für Umbauten in den Innenstädten entwickeln können. Und dann, ja, ist das Planen und Bauen beschleunigt und wir würden die Verabschiedung der Baugesetzbuchnovelle sehr begrüßen. Der 246e, und deswegen habe ich auch einiges, was hier heute gesagt worden ist, nicht verstanden, enthält einige Eingangshürden im Unterschied zu dem, was im Maßnahmenpaket Bau am 25. September 2023 verabschiedet worden ist. Da ist nämlich gesagt worden, wir übertragen die Vorschrift des 246 Absatz 14 BauGB und erweitern diese auf den Wohnungsbau. Und hier jetzt im 246e ist die Befristung drin. Das heißt, es darf nur bis Ende 2027 überhaupt genutzt werden. Wir alle wissen, wir bauen nicht so Wohnungen, sondern dafür müssen erstmal Rechtsverordnungen in den Ländern erlassen werden, die sagen, dass es sich um Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt handelt. Wir haben gar nicht in allen Bundesländern bereits solche Rechtsverordnungen, sondern das heißt, ich kann gar nicht in allen Bundesländern jetzt, wenn sie diese Regelung verabschieden, von dieser Regelung Gebrauch machen, obwohl es in allen Bundesländern Städte und Gemeinden gibt, die einen Wohnraummangel haben. Und allein das spricht schon gegen diese kurze Frist, die da geregelt ist. Dann sind weitere Einschränkungen in der Vorschrift enthalten, nämlich Abweichung unter Würdigung nachbarlicher Interessen, Errichtung eines zu Wohnzwecken dienenden Gebäudes mit mindestens 6 Wohnungen. Wir haben uns gefragt, wie kommt die Zahl 6 zustande? Es gibt Städte und Gemeinden, wo Mehrfamilienhäuser mit 4 Wohnungen entstehen und es gibt Städte und Gemeinden, wo bei Mehrfamilienhäusern mit höheren Zahlen anfangen. Da fragen wir uns halt, wie kommt das zustande. Dann will ich aber auch sagen, auch im Hinblick auf die Einwände, diese Vorschrift ist auch nicht im Außenbereich unbeschränkt anwendbar, sondern beschränkt auf den Außenbereich im Innenbereich. Sie ist außerdem es muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden und § 18 Absatz 2 bis 4 des Bundesnaturschutzgesetzes ist anzuwenden und es gilt das Zustimmungserfordernis der Gemeinde. Das heißt, es gibt eine Reihe von weiteren Tatbestandsmerkmalen, die den Anwendungsbereich sehr stark einschränken. Für uns am wichtigsten zu lösen ist allerdings diese enge Befristung bis Ende 2027.
Kommen Sie bitte zum Schluss. Dankeschön. Als nächste Fragestellerin habe ich Frau Ley von der Gruppe Die Linke.
Vielen Dank. Ich erspare mir und Ihnen die Vorreden, weil ich habe nur eine Fragerunde und will meine Fragen stellen und auch Frau Nohmann die Gelegenheit geben, möglichst viele davon zu beantworten. Das eine betrifft die ganze Frage zum sogenannten Bauturbo, Paragraph 246e. Dort gibt es ja ein breites Bündnis, was sich dagegen artikuliert hat. Deswegen, wie bewerten Sie die Liberalisierung des Baurechtes in den Paragraphen 31 und 34? Und auch aus Ihrer Praxis, welche Rechtsunsicherheiten wurden eben bei der Anwendung, insbesondere bei der Beteiligung an Infrastrukturkosten auch bestehen? Das andere ist das Thema, was aus meiner Sicht auch zu wenig vorkommt im aktuellen Entwurf, nämlich aktive Boden- und Stadtentwicklungspolitik. Da wird immer sehr viel drüber gesprochen, aber wie Sie schon angedeutet haben, es muss dann auch gesetzliche Grundlagen dafür geben. Also welche Instrumente und Maßnahmen Ihrer Meinung nach hier nötig sind, um eine aktive, gemeinwohlorientierte Boden- und Stadtentwicklungspolitik zu ermöglichen? Und ja, wie viele davon in der Novelle umgesetzt werden, beziehungsweise was es da eigentlich bräuchte. Vielen Dank.
Jetzt muss ich mich beeilen. Also vom Grundsatz her 246e und Paragraph 31 und Paragraph 34 kann man eigentlich insgesamt als Wohnungsbauturbos bezeichnen. Das andere sind so Mini-Wohnbauturbos. Und vom Grundsatz her haben diese Instrumente von den Problematiken her die gleichen Kasus-Knaxusse, wenn man das so betrachten kann. Also erstmal finde ich, aus Sicht der Praxis ist der Begriff Bauturbo missverständlich, weil in Wirklichkeit sind es ja gar keine Bauturbos, es sind Genehmigungsturbos. So gerade wenn der Bundesgesetzgeber hier versucht, auf die Lösung der Wohnungskrise einzuwirken, wer ist tatsächlich irgendwie wichtig, dass man sagt, das werden auch Bauturbos. So, das würde auch, glaube ich, einen ganzes großen Batzen an Bodenspekulationsprozessen wegnehmen. Der nächste Punkt ist, das hat Frau Dr. Mechel schon angesprochen, ist bezahlbarer Wohnraum. Ich glaube, ich brauche hier nicht offenlegen, dass das ist das, was wir brauchen. Und wie soll ich sagen, wenn der Bundesgesetzgeber das nicht sichert, frisst uns das ja sogar in angespannten Wohnungsmärkten Flächenkapazitäten weg, die wir dann für Bezahlbarkeit nicht mehr zur Verfügung haben. Auch vor dem Hintergrund ist das wichtig, dass das geregelt wird. Und ich meine, in Hamburg laufen uns bis 2030, wir haben aktuell ungefähr 80.000 Belegungsbindungen, 40.000 laufen davon aus. So schnell können wir gar nicht A und B sagen, ohne die passenden Instrumente dafür, die das dann halt auch sicherstellen, dass der Wohnraum, der gebaut wird, bezahlbar ist. Und dann, es wäre langweilig, wenn ich Herrn Zalewski nicht widersprechen würde. Der letzte Punkt ist das mit den Infrastrukturkosten. Diese Wohnungsbauturbos kreieren Bodenwerte und es ist schon angebracht, wenn ein Fair Share betrieben wird. Und auch da fehlen natürlich die besagten bodenpolitischen Instrumente. Also ne, durch diese Wohnungsbauturbos wird ja neue Nachfrage nach Infrastrukturen induziert und wir agieren hier ja im gebauten Stadtraum. Das heißt, auch da ist die Frage, wie sieht denn der Bundesgesetzgeber vor, wie wir diese Infrastruktur in die gebaute Umgebung hineinbekommen? Und dann zu den bodenpolitischen Instrumenten. Ich beziehe mich nochmal darauf, auf das Bild von der Waagschale. Also wir haben, ich habe mit einem Juristen gesprochen, der sagte so schön, diese Wohnungsbauturbos sind eigentlich ein klein bisschen eine Privatisierung der Bauleitplanung. So, dient der Beschleunigung, aber es wäre dann tatsächlich auf der anderen Seite ganz nett, wenn wir diese agierenden, proaktiven Instrumente auch mal ins Baugesetzbuch bekommen. Stärkung der Vorkaufsrechte, ich weiß nicht, ist auch von den kommunalen Spitzenverbänden ja gefordert. Dann die Innenentwicklungsmaßnahme wurde ja schon mal irgendwo erprobt, liegt in der Schublade und verstaubt. Ist wirklich wichtig, diese Instrumente zu haben, dass wir halt auch mal proaktiv steuern können. Dann materiell-rechtliche Stärkung der Baugebote, städtebauliche Entwicklungskonzepte. All diese Dinge sind wichtig für uns auf Kommunalebene, weil wir ansonsten die unterschiedlichen multiplen Krisen, die wir da auf dem Schreibtisch haben, nicht vernünftig gesteuert bekommen. Und ich weiß, ich fühle mich hier so ein ganz klein bisschen wie so ein Underdog, aber man kann sehen, wie sehr der Schuh da drückt, dass hier eine Sachverständige aus der Klimabewegung sitzt. Und ich habe kein Deutsch zu Klimaschutz gesagt. Bodenpolitik ist das A und O. Und auch weil man nicht genau weiß, wie es jetzt mit dieser Regierung weitergeht, würde ich das gerne noch mal anbringen. Es wäre ganz, ganz fein, wenn man dazu eine Enquete-Kommission bilden würde, dass man sich mal vernünftig mit diesem Thema auseinandersetzt. Weil ansonsten, ich gehe nach 2050 in Rente und wir kriegen sonst die Probleme, die wir da gerade in der Stadtentwicklung haben, nicht vom Tisch. Dankeschön.
Danke schön. Damit sind wir schon am Ende der ersten Runde, starten in die zweite, und zwar mit Bernhard Daltrup von der SPD.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Nurmann, Sie reizen mich echt, nicht nur Herrn Zalewski, weil ich sag mal so, Sie würden das Ergebnis der Enquete-Kommission kurz vor Ihrer Rente wahrscheinlich möglicherweise dann in Umsetzung befinden. Wir wollen es ein bisschen schneller machen. Die Privatisierung der Bauleitplanung, wer das behauptet, ist einfach Blödsinn. Zweitens will ich auch noch mal eben sagen, bevor ich zur Frage komme, wir haben 390.000 Wohnungen im Bau. Der Bauüberhang, Herr Zalewski, nimmt nach 10 Jahren zum ersten Mal etwas ab, ist aber immer noch bei 800.000, also macht das nicht immer alles so mies. Dritter Punkt, und jetzt komme ich zu den Fragen. Frau Fuchs hat angesprochen, beim 246e, und das ist ein Paragraph für Städte mit hohem Siedlungsdruck und nicht für Mecklenburg-Vorpommern, ehrlich gesagt. Haltet doch mal von der Sache her das zusammen, wie man das regeln könnte über eine Drittelparität, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich hätte mal gerne gewusst von Frau Mechel, ob sozusagen der Hinweis auf ähnlich wie in Paragraph 9 sozialer Wohnungsbau plus städtebauliche Verträge, was wäre eigentlich nötig, um den 246e sozusagen so unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten gangbar zu machen, dass er eine Turbowirkung weiterhin hat, Nummer 1. Nummer 2, Entfristungen. Die Union und die SPD hat das Bauland-Mobilisierungsgesetz gemacht. nicht die Ampel, sondern wir haben das vorher gemacht. Und der Kernpunkt ist jetzt eigentlich, die Entfristungen müssten raus. Sie sind aber nur verlängert. Und Herr von Lojewski, mich würde das interessieren, was Sie zu diesem Thema der Befristungen sagen, auch vor dem Hintergrund, dass der GdW, eben Herr Gedaschko gesagt hat, sozusagen die philosophische Idee des Paragraphen 2e, überragendes öffentliches Interesse für das Wohnen einzufügen, ist das nicht ein Missverständnis des Baugesetzbuches, weil es da um insgesamt das Thema Lebensqualität und Leben in einer Stadt geht. Punkt.
So, eine Minute für jeden, Frau Fuchs. Entschuldigung, weil du hast eben... Ah, dann die Frau Dr. Mechel. Okay, dann haben wir anderthalb Minuten. Super.
Genau, okay. Also in einer Minute oder ein bisschen länger, was brauchen wir, um 246e sozialpolitisch sachgerecht auszugestalten? So habe ich die Frage verstanden. Was wir brauchen ist, im Moment ist diese Regelung ja als Ermessensregelung ausgestaltet, dass unter bestimmten Voraussetzungen, unter ganz weitreichender Abweichung vom geltenden Planrecht, Baugenehmigungen erteilt werden können zugunsten des Wohnungsbaus in bestimmten Konstellationen, die in dem 246e geregelt sind. Da ist noch keine Rede davon, was für ein Wohnungsbau das ist, sondern einfach nur Wohnungsbau bestimmt konditioniert, so wie es geregelt ist in den Nummern 1 bis 3. Was jetzt also erforderlich ist, ist die Möglichkeit für Städte und Gemeinden, die über diese Baugenehmigungen entscheiden, zusammen mit der Baugenehmigung die zu errichtenden Wohneinheiten ja sozialpolitisch zu qualifizieren. Also dass entweder angeordnet oder im Wege eines ergänzenden städtebaulichen Vertrages geregelt wird und vereinbart wird, dass ein Teil oder alle der zu errichtenden zusätzlichen Wohneinheiten bestimmte sozialpolitische Anforderungen erfüllen. Und das sind, würden wir dazu raten, genau die Anforderungen, die der Gesetzgeber an anderer Stelle auch schon in das Gesetz geschrieben hat, nämlich die nach 9 Absatz 1 Nummer 7a oder 7b BauGB, nämlich entweder die baulichen Voraussetzungen für geförderten Wohnraum oder geförderten Wohnraum. Wichtig ist Ermessensentscheidung. Danke.
Herr von Lojewski, bitte.
Wir haben ja verschiedene Themen der Entfristung. Zum einen vielleicht reziprok 176er Regelung, Baugebot. Da sagen wir, die Entfristung finden wir nicht so gut, weil damit entkommt man dem Baugebot. Und zwar mit einer relativ dünnen Begründung. Und wir müssen jedes Baugebot im Einzelfall prüfen. Das ist der Punkt, den Frau Nurmann angesprochen hat. Wir gehen ja nun schon eine ganze Menge Jahre schwanger mit einem Instrument, das es uns ermöglicht, summarisch Baugebote auszusprechen und nicht jeden Einzelfall durchzudeklinieren. Und wenn diese Entfristung im 176 stattfindet, dann kann man eben diese sehr dünne Begründung als Betroffener immer anbringen und sagen, ich brauche das noch für die Enkel und so weiter, ich will da nicht bauen und vielleicht verkauft man es noch an Dritten, ich weiß es nicht. Jedenfalls kommen wir damit nicht weiter. Aber wo wir natürlich eine Entfristung ganz gut finden, ist der 201a, der ja so ein bisschen sich auch erstreckt auf eine ganze Reihe von Teilregelungen. Da finden wir es schon gut, wenn zum einen die Ermächtigung festzustellen, habt ihr denn dringenden Wohnbedarf, nicht nur eine Landesregelung ist, da wird sie nämlich schnell wieder politisiert im Landtag, sondern dass die Städte das mal selber feststellen. Dazu sind wir auch bereit und in der Lage, das festzustellen. Und die Verantwortung dafür, ob wir dann eine gerichtsfeste Begründung liefern können, die tragen wir auch in den Kommunen, die das betrifft. Und insofern würden wir es sehr begrüßen, wenn diese Entfristung in der Tat stattfände und wir selber entscheiden können.
Dankeschön. Als nächstes Herr Dr. Lutschak.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mein Kollege Enak Fahlemann sagte ja gerade, Baupolitik kennt keine Farbe. In der Tat, uns als Baupolitiker eint ja, wir wollen bauen, ermöglichen zu bauen. Und das ist genau die entscheidende Frage, weswegen wir hier in der Anhörung zusammensitzen. Wir haben hier viele Argumente in die eine, in die andere Richtung gehört. Und für uns ist am Ende entscheidend, was kommt unter dem Strich raus? Ist es eher positiv oder ist es eher negativ? Und jetzt will ich gerne meine beiden Fragen und Einschätzungen noch mal abfragen, zum einen von Herrn Gedaschko und auch zum anderen von Herrn Zalewski. Herr Gedaschko, Sie sagten ja, ein Ruck müsse durchs Land gehen. Das hat mein ehemaliger Bundespräsident gesagt zu ganz vielen Dingen. Ich glaube, für die Wohnungsbaupolitik kann man das in jedem Fall sagen. In Ihrer Stellungnahme sagen Sie, es ist jedenfalls kein Ruck, was mit diesem Baugesetzbuch hier auf den Weg gebracht wird. Deswegen würde mich noch mal einschätzen. Sie haben ja was zu der Frage des Interessenvorrangs noch mal schon einiges gesagt, dass der aus Ihrer Sicht auf jeden Fall drin sein muss. Die Frage des Bauturbos wird ja hier ganz offensichtlich sehr unterschiedlich auch diskutiert. Das war ja auch der Grund, weswegen es so spät erst in dieses Verfahren eingeführt worden ist. Wir haben gerade vom Kollegen Daldrup gehört, dass man das jetzt alles noch mal irgendwie anschärfen müsste, den 246e. Auch da noch mal eine Einschätzung, wenn jetzt weder Interessenabfügung noch 246e in der Form, wie es jetzt drin ist, sondern noch mal geschärft würde, was ist dann Ihre Einschätzung unter dem Strich zu dieser Baugesetzbuchnovelle? Ähnliches würde ich Herrn Zalewski fragen wollen. Sie sagten, es ist kein Konjunkturprogramm für die Bauwirtschaft. Insbesondere das Thema Umwandlungsverbot ist ein kleines Thema, aber ein wichtiges Thema, was die Eigentumsbildung anbelangt. Wir hören hier, dass das kritisiert wird. Eigentlich müsste man das alles noch viel länger machen. Das Gleiche gilt für Milieuschutzfragen, wo momentan an vielen Stellen nicht saniert werden kann, keine Fahrstühle eingebaut werden kann. Auch das wäre einfach etwas, was aus meiner Sicht dringend in diese Reform hineingehörte, damit man besser machen kann. Vielleicht die beiden Punkte an die beiden Herren.
Ich hatte gesagt, drei Punkte brauchen wir, damit Investoren wieder tatsächlich auch ins Bauen kommen. Das ist, wir brauchen Baufläche, wir brauchen Verfahrensbeschleunigung und vor allen Dingen Planungssicherheit. Die Planungssicherheit hat uns in den letzten Jahren grandios gefehlt. Und das hat viele Vorhaben, die jetzt sozusagen auf Halde liegen, in die Halde gebracht. Wenn ich mir das ganze Vorhaben ansehe, ist es so, dass viele Dinge absolut in die richtige Richtung laufen. 246e haben wir darüber gesprochen, die Innenentwicklungsmöglichkeiten, ja. Was wir aber brauchen, ist mehr. Und das ist die Bitte dann sozusagen auch schon an den nächsten Bundestag, das ist mir bewusst. Was wir brauchen, ist eine Verfahrensbeschleunigung. Wir haben das alles in unserer Stellungnahme auch gesagt. Beispielsweise Präklusionsvorschriften bräuchten wir, um ein Verfahren auch zu beschleunigen inhaltlich. Wir bräuchten Fristen für Stellungnahme. Wir bräuchten Begrenzung von Stellungnahmen. All diese Dinge sind noch nicht angegangen, wären aber notwendig, um tatsächlich im Verwaltungshandeln, ich war mal Landrat und Bausenator und kenne das so ein bisschen, um tatsächlich Beschleunigung zu erreichen und auch eine geringere Belastung der Mitarbeiter in den Verwaltungen, sodass sie sich auf die vorhandenen Fälle konzentrieren können, das ist noch nicht da. Das bräuchten wir in der Tat. Und wenn ich über Verfahrenssicherheit rede, dann ist es insbesondere nochmal, ich kann es nur sagen, der Gedanke, der Rechtsgedanke des § 2 Absatz 2 EEG, den zu übertragen, das schafft Rechtssicherheit. Wenn Sie einen B-Plan haben, und der wird angegriffen, das dauert Jahre, das gerichtliche Verfahren, dann stehen Sie am Ende des Tages als Kommune da. Der B-Plan ist futsch und Sie versuchen über Jahre das Ganze zu heilen. Und deshalb bitte inständig, nehmen Sie den Rechtsgedanken des § 2 Absatz 2 wahr, weil was jetzt da ist, das ist gut. Aber es reicht noch nicht aus, um wieder ein Stück weit dahin zu kommen, dass das ganze Thema beherrschbar wird. Danke.
Herr Zalewski.
Ja, Baukonjunktur. Wir sehen seit 2 Jahren, lieber Herr Daldrup, das ist nichts Emotionales, das können Sie in Kurven und in Zahlen ablesen, abstürzende Zahlen auf allen Bereichen, die dann anschließend direkt Einfluss auf Beschäftigung, Umsatz, Gewinn der Bauwirtschaft haben. Kalksandsteinwerke schließen gerade, weil die nur noch halb so viele oder noch viel weniger Steine verkaufen. Unsere Unternehmen, bei Axel sind 70, bei uns in Hamburg im BFW haben wir eine Umfrage, sind es 80% nicht begonnene Projekte. Das ist erstmal die Realität. Bis eine BauGB-Novelle, nochmal, die finde ich absolut richtig und wichtig, aber wir müssen die Kommunen dann auch entsprechend befähigen, mit den Instrumenten umzugehen und sie auch schnell in die Anwendung zu bringen. Und da sind so meine Bedenken in der ganzen Geschichte. Umwandlungsverbot ganz schnell. Bezahlbares Wohnen finde ich super. Eine bezahlte Wohnung ist die bezahlbarste Wohnung, die es gibt. Dann hat man die nämlich. Und ich möchte auch mal die Lanze fürs Eigentum brechen. Wir reden hier immer nur über Mietwohnungen. Hätten wir eine deutlich höhere Eigentumsquote in Deutschland, wäre das Problem wahrscheinlich auch sehr viel kleiner. Ja, ich bin schon drüber. Entschuldigung.
Dankeschön. Als Nächste spricht Frau Liebert vom Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, vielen Dank. Wir sind ja jetzt gerade an einem sehr spannenden Punkt und von daher würde ich meine Frage an Frau Dr. Weber-Moritz richten, weil das passt so schön, jetzt noch mal die Mieterinnen- und Mieterperspektive einzunehmen. Bei dem Paragraphen 246e hat ja ein Bündnis an Verbänden aus ganz unterschiedlichen Bereichen, einmal mit der Perspektive Umwelt, Flächenschutz, auf der anderen Seite auch unter dem sozialen Aspekt, gemeinsam eine Stellungnahme abgegeben. Parallel gibt es vom Naturschutzbund eine Petition, wo schon 16.000 Menschen gegen diesen Paragraphen und den Flächenfraß unterschrieben haben. Von daher wäre es für uns aus grüner Perspektive noch mal spannend zu erfahren, aus Sicht der Mieterinnen und Mieter oder für die Mieterinnen und Mieter auch, welche Auswirkungen sie sehen, wenn es diesen Paragraphen 246e in der, ich sag mal, unveränderten Form gäbe. Und ich möchte noch vielleicht einen kurzen Wink mal rüberwerfen zu Herrn Ferlemann. Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie sich freuen würden, wenn wir da noch ganz schnell parlamentarisch nach vorne kommen. Ich höre im Moment von CDU, CSU eigentlich nur, dass Sie ganz schnell wollen, dass wir nicht mehr hier zusammenarbeiten, sondern dass schnell quasi Neuwahlen kommen. Das widerspricht sich ein bisschen, aber das weicht jetzt etwas von der fachlichen Debatte ab. Bitte, Frau Weber-Moritz.
Vielen Dank für die Frage. Also vielleicht vorweg, wir haben überhaupt nichts dagegen, das Bauen schneller zu machen und auch diesen Bauturbo in irgendeiner Form in die Gänge zu bringen. Aber wir wünschen uns natürlich, dass dieser Bauturbo sozialer gestaltet wird. Warum? Der Wohnungsneubau, so wie er im Moment passiert, ist eben schafft keine ausreichende Entlastung für die extrem angespannten Mietwohnungsmärkte in den Städten und urbanen Zentren. Das ist so. Ein Großteil der Neubauwohnungen sind für Mieterinnen erstmal gar nicht bezahlbar. Und von den knapp 300.000 neu gebauten Wohnungen im letzten Jahr sind weniger als ein Drittel klassische Mietwohnungen und weniger als ein Zehntel davon sind bezahlbare Sozialwohnungen. Ich erinnere auch noch mal daran, dass der Bestand der Sozialwohnungen dramatisch schmilzt. Wir sind jetzt bei ungefähr 1 Million Sozialwohnungen. Das ist die Hälfte der Menge an Sozialwohnungen, die wir im Jahr 2006 mal hatten. Und der Bauturbo, so wie er jetzt hier formuliert ist in der Gesetzesvorlage, ändert an diesem Mangel an bezahlbarem Wohnraum aus unserer Sicht erstmal nichts. Die Intention, wie gesagt, dass man eben den Bau von bezahlbarem Wohnraum vereinfachen und beschleunigen will, ist richtig so. Nur der Bau von bezahlbaren Wohnungen mit der vorliegenden Ausgestaltung wird so nicht gelingen, weil Schutzinstrumente, ganz wichtig, hier ausgehebelt werden, insbesondere dadurch, dass eben dieser Bauturbo auch für Milieuschutzgebiete gilt. Denn die Begrenzung des Anwendungsbereichs gewährleistet eben nicht, dass vorwiegend Mietwohnungsbau entsteht und auch nicht, dass es vorwiegend bezahlbarer Wohnraum sein soll. Insofern sind wir vor dem Hintergrund dieser Sonderregelung erstmal so nicht damit einverstanden, sondern wünschen uns, dass es hier eine sozialverträglichere Regelung gibt. Frau Dr. Mechel, Sie haben es ja auch noch mal erwähnt, dass das hier über die Kommunen passieren soll. Ich will einfach nur noch mal sagen, dass diese Regelung eben auch ganz explizit Vorschriften für Gebiete mit Erhaltungssatzungen betrifft. Das heißt, diese Milieuschutzanforderungen, die üblicherweise gestellt werden, die können durch diesen Paragraphen in der jetzigen Form ausgehebelt werden. Das heißt, es wäre möglich, dass durch beispielsweise Dachgeschossausbauten oder Aufstockungen eben dieser Genehmigungsvorbehalt quasi umgangen wird. Und das eben über eine Mietpreissteigerung gemäß § 559 BGB, also der Modernisierungsumlage, zu deutlichen Mietpreissteigerungen führt. Also wir würden uns eben wünschen, wie gesagt, dass diese Regelung eben noch mal angepasst wird, dass man hier umfangreiche Änderungen vornimmt, die eben gewährleisten, dass Milieuschutzanforderungen nach wie vor gewährleistet sind und auch der Mietwohnungsbau im Mittelpunkt steht. Herr Selewski, der Deutsche Mieterbund hat nichts gegen Eigentumsbildung. Das ist überhaupt nicht sozusagen im Widerspruch zueinander. Aber es hilft nun mal den Mieterinnen und Mietern, aktuell im Moment nichts, insbesondere dann nicht, wenn sie sich die aktuellen Preise gar nicht leisten können, die für Eigentumswohnungen aufgerufen werden. Vielen Dank.
Dankeschön. Frau Bachmann, bitte.
Ja, ich würde gerne die Gelegenheit noch mal nutzen, auf den sogenannten Bauturbo zu sprechen zu kommen. Auf die klassische Problematik und die Lösung zum Wohnungsbau will ich an dieser Stelle mal verzichten.
aber die Frage an die Kommunalen Spitzenverbände gern an Herrn Düsterdijk. Ich habe noch Bilder vor Augen, wo auf dem Stadtentwicklungskongress in Heidelberg Stadtplaner Protest liefen mit T-Shirts mit der Aufschrift weg mit dem Paragraph 246e. Und es wird von einer Vielzahl von Bänden, Verbänden, die Stellungnahme liegt vor, ja auch massiv Kritik gegen diesen Bauturbo kundgetan. Die Argumente hier sind eine sogenannte fehlende fachliche Rechtfertigung und die Beschneidung demokratischer Beteiligungsprozesse. Darüber hinaus ist dem Bürger aus meiner Sicht schwer zu erklären, warum er sein Carport oder einen Wintergarten oder eine Umnutzung von Ferien zu Wohnhaus im Außenbereich eben nicht genehmigt bekommt, aber quasi in seiner Nachbarschaft ein mehr als sechsparteiliches Wohnhaus im Außenbereich auf der grünen Wiese jetzt dann genehmigt werden soll. Wenn Sie bitte aus Ihrer Sicht noch mal auf diesen Sachverhalt eingehen, Herr Düsterdijk, Sie haben von einem Evaluierungsbedarf gesprochen. Greift das nicht noch zu kurz?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich will gern antworten. Der 246e BauGB ist in seiner Fassung zunächst mal vermeintlich ein Eingriff natürlich in die Planungshoheit. Jetzt kommt das Aber. Wir haben seitens der kommunalen Spitzenverbände auch innerhalb der kommunalen Familie durchaus kontrovers zunächst diesen Tatbestand diskutiert. Allerdings der ein oder andere Vorredner, auch Herr Gedaschko etwa, hat auf die Einhegung dieser Regelung hingewiesen, auch Tine Fuchs. Und so kann ein Schuh daraus werden. Man muss zum einen feststellen, wir haben ein Zustimmungserfordernis der Gemeinde. Das würde ich auch in Richtung Herrn Salewski sagen, an anderer Stelle auch bei 31, 34, Herr Salewski, ist das das Mindestmaß, was wir brauchen. Denn ein Eingriff, ein ungesteuerter Eingriff in die kommunale Planungshoheit wäre ganz sicherlich nicht sachgerecht. Das ist aber eben hier auch ein Stück weit dadurch abgefangen. Wir haben des Weiteren keinen ungesteuerten Wildwuchs sozusagen im Außenbereich, weil wir die Anbindung an den Siedlungsbereich haben, der vorgesehen ist. Und ganz wichtig, zwei weitere Aspekte, die gerade schon diskutierte zeitliche Befristung, das meine ich auch mit Evaluation. Wir müssen erst mal schauen, wie das Instrument wirkt in der Praxis. Und last but not least natürlich auch die weitere Voraussetzung, dass es eben nur in angespannten Wohnungsmärkten gilt. Anders als der 31.3, da haben wir uns sehr darüber gefreut, wo wir angemahnt haben, dieses Instrument flächig anwenden zu können. Dem ist man nachgekommen, das ist sinnvoll. Ist es bei dieser Regelung des 246e sachgerecht, dass, wie auch Herr Dahlrup gesagt hat, zunächst mal in den Ballungsräumen, wo wirklich ein erheblicher Baubedarf und Wohnungsbedarf besteht, auszuprobieren. Deswegen haben wir uns in Abwägung des Für und Wider auch entschieden zu sagen, wir schauen uns das mal an und lassen diese Regelung wirken und evaluieren dann nochmal.
Haben Sie Rückfragen, Frau Bachmann? Sie haben noch Zeitkontingent.
Wenn ich darf, ich beeile mich. Wenn Sie kurz nochmal, also verstehe ich, ne, auch die Zustimmungserfordernis, alles gut, kann man ja mal ausprobieren, aus sicherlich Ampelsicht. Die Interessenskonflikte sehe ich aber dennoch, dass eben Bürger, die meinetwegen genau in diesem gleichen Gebiet wohnen, auch in diesem angespannten Wohngebiet wohnen, haben ein Bestandshaus und wollen einen Carport errichten oder einen Anbau machen. Den würden sie dann ja nicht genehmigt bekommen, weil die Regelung ja wirklich nur für 6 Wohneinheiten plus ist. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist insoweit, Frau Bachmann, ja genau der Punkt. Wir haben ja gerade über den 31.3 als Beispiel gesprochen. Das ist ja eben ein weitergehender Hebel, der eine Nachverdichtung der Dachaufstockung und so weiter befördern soll. Ich würde da Frau Dr. Mechel recht geben, dass wir da noch im Detail nachsteuern müssen, insbesondere die Option, hier auch mit Nebenbestimmungen oder mit Vorgaben arbeiten zu können, ergänzenden Anforderungen, auch im 34er Bereich übrigens. Aber da haben wir dann, Frau Bachmann, natürlich die Möglichkeit, sozusagen etwas dem 246e entgegenzusetzen, auch im unbeplanten Innenbereich oder eben über den 31 Absatz 3, um auch Hinterliegergrundstücke zu bebauen, um Dachaufstockung zu ermöglichen. Das geht im Grundsatz in die richtige Richtung, wie gesagt, immer mit der Erforderlichkeit des Zustimmungserfordernisses der Gemeinden. Und insoweit halte ich das für vertretbar.
Danke schön. Der letzte Fragesteller in der heutigen Anhörung ist Daniel Föst.
Vielen Dank. Ich habe nach wie vor die Rückkopplung. Ich habe aber mal grundsätzlich das Bedürfnis, zwei Sachen klarzustellen. Erstens, also
wenn jetzt von Ampelregierung geredet wird, hoffe ich, dass Sie alle von der Fußgängerampel meinen, weil eine Verkehrsampel ist es nicht mehr. War aber wichtig zu erwähnen. Zweitens, weil immer dieser Gegensatz aufgemacht wird zwischen Eigentumswohnung und Mietwohnung. Ich bin mir sicher, dass alle anwesenden Experten wissen, dass Eigentumswohnungen oft Mietwohnungen sind und dass diejenigen, die den Eigentum selber nutzen, nicht auf dem Mietmarkt Mietwohnungen konkurrieren. Deswegen regt mich dieser Gegensatz immer so auf. Wir sind die FDP, wir hätten sehr viel mehr Freude an mehr Eigentum, aber das ist jetzt nicht Gegenstand dieser Debatte. Ich muss auch noch mal auf den 246e zurückkommen, weil er vorhin wieder formuliert wurde. Ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, es waren Sie, Frau Dr. Mechel. Also falls ich Ihnen jetzt Unrecht tue, tut mir das leid, weil wieder formuliert wurde, ja, dann kann die Kommune beim 246e ganz weit von dem Baugesetzbuch abweichen. Nein, kann sie nicht. Es steht explizit drin im erforderlichen Umfang. Das ist kein Hippie-Pura, wir killen alles, sondern es muss im erforderlichen Umfang sein. Ich habe tatsächlich jetzt nochmal, auch nochmal zum 246e, weil er ist ja hier tatsächlich der größte Kritikpunkt und ich halte ihn tatsächlich auch für geeignet, um zum einen in Gebieten, wo Wohnen nicht vorgesehen, aber möglich ist, nachzusteuern und zum anderen auch da, wo schnell Wohnungen entstehen könnte, es auszulösen. Deswegen muss ich nochmal an diejenigen fragen, die tatsächlich auch Wohnungen bauen und betreiben. Herr Gedaschko und Herr Salewski, wenn die Kommune zustimmen muss, wie würde sich das Ihrer Meinung nach in der Realität auswirken? Sagt die Kommune zu Ihnen, ja wunderbar, dass Sie bauen wollen, machen Sie es, wie Sie es wollen, oder hat das irgendwie Implikationen, dass dieser Satz der Zustimmung in dem Gesetz steht?
Wenn eine Kommune, die nicht selber Baugenehmigungsbehörde ist, zustimmen muss, dann bedeutet das natürlich, dass letztendlich sich dort ein demokratischer Prozess abbildet. Das ist genau das, was hier bestritten wurde. Es ist ein demokratischer Prozess, wenn dann in der Kommune darüber befunden wird, ob sie dem zustimmt, was beispielsweise im Kreisamt, Landkreisamt dann an B-Plan verabschiedet wird. Ganz klar. Ich recht.
Also Satzungsbeschlüsse werden üblicherweise im Stadt- oder Gemeinderat gefasst. Das ist so und ein Bebauungsplan ist eine Satzung. Der BFW begrüßt außerordentlich jedes geeignete Instrument, um Planungsprozesse in Deutschland zu beschleunigen. Der 246e öffnet die Tür. Er geht mir nicht weit genug, aber die Meinung darf ich ja hier haben. Andere haben ja andere Meinungen und im demokratischen Diskurs kommen wir dann wahrscheinlich auch irgendwann zu einem vernünftigen und tragfähigen Kompromiss, mit dem beide Seiten leben können. Ich würde mir die Tür etwas weiter offen wünschen. Es gibt andere, die wünschen sie sich komplett geschlossen. Insofern bin ich froh, dass sich die Tür geöffnet hat.
Ja, ich danke, dass Sie mir noch 1:30 geben, Frau Fuchs. Dann habe ich die Möglichkeit, die gleiche Frage noch mal an Sie zu geben in der tatsächlichen Realität. Wie brutal ausufernd wirkt der 246e und wie sehr werden wir ausschließlich betonierte Landschaften sehen? Und wenn Sie noch mal einen Punkt machen könnten, welche Regelungen jetzt in der Baugebietnovelle, sagen wir mal, der Planungsbeschleunigung und der Kostensenkung entgegenwirken? Weil da haben wir natürlich noch gar nicht drüber geredet, über die Schattenseiten der Baugebietnovelle.
Gerne. Also erstmal zum 246e. Ich finde, es ist nochmal wichtig zu erwähnen, wir haben 106.000 Baugenehmigungen in diesem Jahr. Das sind -42% im Vergleich zu 2022. Das ist der Grund, warum wir den 246e gerne im Baugesetzbuch haben wollen, um überhaupt Wohnungen zu bauen und Flächen zu entwickeln. Und das, finde ich, gehört erstmal ganz klar dazu. Und jetzt ist schon angesprochen worden, dass die Zustimmung der Gemeinde natürlich ein Satzungsbeschluss ist. Und die Gemeinde kann ja auch genau sagen, ob sie soziale Wohnungen und wir sagen, wir wollen gerne im Drittelmix bauen, nämlich ein Drittel sozial geförderter Wohnraum, ein Drittel bezahlbarer Wohnraum und ein Drittel Eigentum, weil dann rechnen sich auch die Projekte in der wirtschaftlichen Lage, in der wir gerade sind. Das muss ich einfach an der Stelle noch mal sagen. Und der Zier Immobilienstimmungsindex weist jetzt im Herbst noch mal darauf hin, dass es noch mal schlechter geworden ist, von 19,6 auf 2 Punkte. Das heißt, es hat sich sogar, wir haben im Sommer gedacht, das wird besser, es hat sich noch mal eingetrübt. So, was sind die Schatten?
Die Zeit ist am Ende, Frau Fuchs.
Okay.
auch wenn es jetzt gerade erst spannend wird, ich bedanke mich recht herzlich bei allen Expertinnen und Experten, dass sie heute uns hier zur Verfügung gestanden haben. Wir sind jetzt am Ende unserer öffentlichen Anhörung. Ich möchte nochmal auch Ausdruck geben, dass ich mich sehr freue über das große öffentliche Interesse, was wir heute haben. Wir haben, das kann die Kamera hier nicht aufnehmen, die Tribünen voll besetzt und wir haben auch eine sehr hohe Zuschaltquote. Insofern freue ich mich sehr darüber, dass auch die Öffentlichkeit...
Frau Weser, Entschuldigung.
Ja, bitte.
Ich melde mich.
Ja,
Wir haben drei Fragerunden vereinbart. Also das hat doch die Frau Florian, wir haben doch vorhin gerade gesprochen.
Na, offiziell waren zwei Fragerunden vereinbart. Fünf Minuten, wie ich das am Anfang auch hier kundgetan habe. Sorry, dann war das wahrscheinlich ein Missverständnis. Ja. Also wir hatten gesagt, eventuell besteht die Möglichkeit, aber wir werden jetzt wahrscheinlich nur schwierig noch mit allen Anwesenden hier eine dritte Fragerunde hinbekommen. Deswegen würde ich jetzt hier die Sitzung beenden, wünsche allen eine gute Heimfahrt, kommen Sie wieder gut an Ihre Arbeitsplätze und allen noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank.